Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Fölock Iserlohn.
Sie hören Kulturzeit Iserlohn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu der heutigen Ausgabe der Kulturzeit Iserlohn. Mein Name ist Sascha Hubach und ich begleite Sie durch diese Sendung. Die Technik beherrscht wie immer Charlotte Kroll, der ich jetzt schon ganz herzlich dafür danke. In der heutigen Kulturzeit Iserlohn möchte ich Ihnen mich und meine Arbeit als Autor vorstellen. Denn Anfang des Jahres habe ich mein neues, inzwischen drittes Buch herausgebracht. Es trägt den Titel Von Freundschaft und Wein und ist im Buxtor Verlag in Dresden erschienen. Ich bin aber heute nicht alleine gekommen, sondern habe zwei Menschen mitgebracht, die mir viel bedeuten und die mich seit langer Zeit begleiten. Meine Frau Tanja und mein Freund Martin Robran. Zusammen pflegen wir ein leidenschaftliches Hobby. Wir machen Musik. Und so wollen wir diese Sendung mit verschiedenen Musikstücken bereichern und untermalen. Dazu haben wir die Lieder im Studio von Otto Pflanz in Leppmate quasi live im Studio eingesungen. Ein herzliches Dankeschön auch für die Bereitschaft an Otto Pflanz. Ich hoffe, Sie sitzen kommod, vielleicht mit einem guten oder sagen wir lieber einem köstlichen Glas Wein und genießen die nächsten 45 Minuten. Wir beginnen mit einem Lied von Sarah Lesch, Eisen Heinrichs Fischerlied. Herzlich willkommen. Zunächst möchte ich mich Ihnen etwas näher vorstellen. Was bin ich? Ich bin Sascha Hubach. Ich bin 48 Jahre jung, gebürtiger Iserlohner, aufgewachsen am Nussberg. Heute lebe und wirke ich in Kalldorf seit nunmehr 20 Jahren. Ich bin ein Pfadfinder. Als Junge schloss ich mich dem Ringflorian Geier im Deutschen Pfadfinderbund in Iserlohn an. Eine Gruppe, die sich in der Tradition der bündischen Jugend begreift und der ich mich bis heute tief verbunden fühle. Meine Frau lernte ich dort ebenso kennen wie die meisten meiner engsten Freunde. Ich bin Musiker. Ich erlernte in der Pfadfindergruppe das Gitarrenspiel und nach verschiedenste Saiteninstrumente spielen, wie etwa die Mandoline, die Ukulele, die Irish Bouzouki, die Balalaika, das Banjo und einer meiner liebsten Instrumente, die Waldzither. Mal besser, mal schlechter. Ich bin auch Sammler. Saiteninstrumente sind eine meiner großen Leidenschaften. Zu Hause habe ich inzwischen eine Sammlung von über 30 Saiteninstrumenten zusammengetragen. Ich bin Familienmensch. Ich bin Ehemann und ich bin Familienvater von drei inzwischen erwachsenen Kindern. Ich bin berufstätig, denn selbstverständlich kann ich vom Pfadfinden, von der Familie und von meiner Musik nicht leben. Ich bin Produktspezialist für instrumentelle Analytik und beschäftige mich seit fast 30 Jahren mit der chemischen Analyse und der chemischen Analysentechnik. Und ich bin Autor. Ich schreibe Erzählungen, Geschichten, Theaterstücke, eine meiner weiteren Leidenschaften. Meine Werke sind inspiriert durch das Leben und die zwischenmenschlichen Begegnungen. Sie fragen nach dem Sinn des Lebens und der Bestimmung des Menschen. Und es geht in ihnen vor allem um den Menschen selbst, der mehr ist als ein Lebewesen mit Reisepass und Steuernummer. Der Mensch ist für mich eine Forderung des Geistes, begleitet vom ewigen Kampf gegen den inneren Drachen, voller Licht, voller Schatten, voller Sehnsucht zur Vollendung, zur Menschwerdung.
Sie hören Kulturzeit Iserlohn.
Das war ein Gedicht von Theodor Cramer aus dem Jahr 1938, Andere, die das Land so sehr nicht liebten, vertont von Erich Schmeckenbecher und dem Zupfgeigenhansel in den 70er Jahren. Gespielt von Tanja Hubach, Martin Robran und von mir. Die Menschen sind von ihrem Wesen her sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die aus dem Herz heraus handeln und entscheiden. Zumeist emotional, spontan, leidenschaftlich. Andere wiederum scheinen ihr ganzes Sein aus dem Verstand zu steuern. Kopfmenschen eben. Selbstbeherrscht, leidenschaftslos, oft ungeduldig, etwas arrogant vielleicht und ganz gewiss vernünftig. Nun ist Anfang des Jahres mein Buch Von Freundschaft und Wein erschienen und genau darum geht es in diesem Buch, um Herzmenschen und Kopfmenschen. Es erzählt die Geschichte zweier Freunde, die unterschiedlicher kaum sein können. Nach der Zeit ihres gemeinsamen Studiums verlieren sich die beiden Freunde aus den Augen und begegnen sich Jahre später rein zufällig wieder. Das Buch erzählt von den beiden ungleichen Freunden, von dem Versuch, an eine alte Verbundenheit anzuknüpfen, von späten Einsichten, von menschlichen Enttäuschungen und vor allem auch vom Verzeihen können. Denn Freundschaft ist wie Wein. Mit den Jahren wird er immer besser, tiefer, reifer und reicher an Nuancen. Doch wenn man ihn nicht genießen kann, wird er irgendwann zu Essig, sauer, bitter und nur noch sein Name erinnert an seine Herkunft. An dieser Stelle eine Kostprobe aus Von Freundschaft und Wein. Der wesentliche Unterschied zwischen Hage und den anderen Studenten bestand darin, dass die Ansichten meines neu gewonnenen Freundes so interessant waren, vielschichtig und derart strukturiert, dass es mir manchmal Angst machte, wie sehr sortiert und organisiert der Geist dieses Menschen arbeitete. So war er ein wahrer Meister der Argumentation und der Diskussion, doch nicht, dass ich mir erhoffte, etwas von ihm zu lernen, dass ich mir seine Fähigkeiten herbeiwünschte oder kopieren zu suchte. Nein, es war mir eine Wohltat und eine Freude, ihm zuzuhören und ihm meine Ansichten präsentieren zu können, um darauf zu lauschen, was er dem entgegenzusetzen hatte. Und bald schon war es so, dass Hage und ich auf fast jeder Festlichkeit, jedem geselligen Abend, jedem Treffen am Rande des Geschehens standen, um uns unserer gemeinsamen Leidenschaft hinzugeben, dem Debattieren. Es ging immer wieder um Ziele, um Werte, Ideen, um Selbsterziehung, Wege und vor allem um die Moral der Menschen. Und auch wenn unsere Debatten meist durch konkrete Ereignisse angeregt wurden, so suchten Hage und ich doch immer wieder den Weg zur Allgemeingültigkeit unserer Dogmen. Wir suchten unermüdlich den kleinsten gemeinsamen Nenner und somit die Gemeingültigkeit unserer Thesen. Und sobald auch nur ein leiser Zweifel aufkam, was eben als eine Ausnahme unsere soeben formulierten Gesetze aushebeln könnte, sprachen wir zwei oder drei Gläser Wein lang darüber, bis uns die Müdigkeit oder einer unserer Kommilitonen in die Wirklichkeit zurückholte. Kurzum, wir erklärten die Welt, skizzierten die Menschen, suchten Beweise für Gott, besprachen die Natur und lobten den immer herrlichen Wein. Und zu jeder Begebenheit schlossen wir uns in die Arme und klopften uns gegenseitig auf die Schulter und erfreuten uns unserer tiefen und festen Freundschaft. Das Freundschaftsbild der beiden, das bleibt nicht unbetrübt. Es verändert sich im Laufe der Geschichte. Darauf möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Als nächstes möchten wir gerne ein Lied von Reinhard May spielen, das auch über die Freundschaft erzählt. Die drei Musketiere.
Sie hören Kulturzeit Iserlohn.
Mein Name ist Sascha Hubach und ich lese aus meinem neuen Buch Von Freundschaft und Wein. In aller Hektik unseres Alltags und im hastigen Atem des Lebens muss ich mich in dieser Stunde ganz und gar besinnen, um eine Geschichte aufzuschreiben. Ich weiß, es muss sein, drängt es mich doch schon lange Zeit und so sehr, dass ich Ruhe brauche, um mich von der Last dieser Gedanken befreien zu können. Es scheint mir sogar, als müsste diese Ruhe auch sein, um mein eigenes hastiges Dasein weiterführen zu können, um mich von den Gedanken befreien zu können, wahrscheinlich aber vor allem, damit ich mir selbst Klarheit verschaffen kann über die Geschehnisse, die sich um mich, um meinen tragischen Freund, den ich vor kurzem auf unwiederbringliche Art und Weise verloren zu haben scheine, drehen. Dabei handelt es sich um einen noch jungen Mann. Nennen wir ihn Hans, nur so, um ihm einen Namen zu geben, doch wir tatsächlich Hans viele Namen haben und auch mein Freund wird sich in diesem Allerweltsnamen wiederfinden. Er war, seitdem ich ihn kennenlernte, ein Denker, ein wahrer Kopfmensch. Ihm machte keiner etwas vor. Er hat in seinen Überlegungen immer alles bedacht und war sich stets klar über alle seine Vorhaben im Leben. Und so war er am Ende ein wahrer Lebensplaner, hatte alle Eventualitäten des Lebens bedacht und erwartet, hatte sich vorbereitet und eingestellt auf all die Dinge, die einen Menschen unangekündigt ereilen können, um ihm am Ende doch ganz und gar aus der Bahn zu werfen. Hans war eben ein echter Kopfmensch. Das wusste er, und das war es, was er während der ganzen Zeit seines Lebens wollte und suchte. Er hatte gelernt zu denken, mit dem Verstand zu arbeiten, vorauszuschauen und Entscheidungen zu treffen, aus dem Kopf wohlbemerkt. Er war, wie Kopfmenschen eben waren, verstandsgesteuert, überaus vernünftig, scheinbar leidenschaftslos, ungeduldig, und er wollte mit seinem Liebsten, dem Kopf, hoch hinaus. Doch keineswegs als geistiger Abenteurer, als ewig Suchender oder als gestrandeter Irrer. Er war Wegweiser für die Irrenden, die Suchenden, aber nicht selbstlos, sondern auf den Applaus und auf die Anerkennung derer hoffend, die sein Leben stets beobachteten, die anderen Kopfmenschen. Unglücklicherweise hatte er eine leidenschaftliche Schwäche. Eine Schwäche, die ihm am Ende viel Leid brachte. Diese Schwäche schien, wenn es so etwas wie Schicksal gibt, seines zu sein. Sie bezeichnete unzählige Wege seines Lebens. So liebte er die Herzmenschen, jene, die es vermochten, mit offenem Herz durch die Welt zu schreiten, die geistig zwischen den Welten wandelten, die ewig suchten und niemals fanden und doch ihr Schicksal erfüllt sahen, die vor ihre Götter und Götzen traten und wagten, nach dem Sinn allen Lebens zu fragen. Es waren Menschen, die lachten und sangen, die tanzten und Fratzen zogen in der Stunde der Angst, der Traurigkeit, der Fröhlichkeit, der Liebe und die dennoch immer mehr geben wollten als nehmen. Er suchte sie und ihre Gesellschaft, ihre Nähe und ihre Liebe. Und dadurch umgaben ihn immer wieder Herzmenschen, Menschen, die sich fallen lassen konnten, die nicht im Kalkül der Gesellschaft zu Hause waren, sondern die liebten und leidenschaftlich lebten. Herzmensch oder Kopfmensch zu sein, ist nicht alleine eine Frage des Wollens. Es ist ein Talent, eine Gabe, die Berufung und Bestimmung des Menschen selbst. Schicksalhaft legt sich die eine oder andere Gabe eines Tages in die Seele des Menschen, um sie ganz und gar einzunehmen, sich ihrer zu bemächtigen und sie zu bestimmen. Doch Hans hatte sein eigenes schweres Schicksal zu ertragen, welches sich folgenschwer in die Theorie über die Kopf- und Herzmenschen einreihte. Er dachte wie ein Kopfmensch, handelte wie ein Kopfmensch. Alle Anlagen, alle Zeichen waren da, Kopfmensch zu sein und als Kopfmensch sein Leben zu bestimmen. Andererseits hatte er jene Schwäche für die Herzmenschen, so dass er fühlen konnte wie einer dieser Herzmenschen. Ja, er empfand stets wie ein Herzmensch, wie ein liebendes, leidenschaftliches und offenes Herz. Eine vernichtende Mischung, wenn man bedenkt, dass sein Handeln und Denken allein auf den Kopf ausgerichtet waren. Und wenn er auf einen anderen Herzmenschen traf, dann verstellte er sich immer ein wenig, war andächtig und ruhig, schien offen für alles, trug sein weltgewandtes Kleid leger und offen und wandelte scheinbar mit seinen Freunden den Herzmenschen. Es gab nicht wenige, die er traf, nicht wenige, die er lieben wollte, nicht wenige, deren Freundschaft er suchte und nur wenige, die ihm das Gleiche entgegenbringen wollten und konnten. Die Menschen sind ihrer Gattung gemäß eben eigen und so werden Kopfmenschen normalerweise immer unter sich bleiben und auch die Herzmenschen werden sich unter ihresgleichen wiederfinden. So hatte Hans ein schweres Schicksal zu ertragen. Wir spielen jetzt ein Lied vom Zupfgeigenhansel, das ist ein Gedicht von Heinrich Heine aus dem Jahr 1827. Mein Kind, wir waren Kinder. Mein Name ist Sascha Hubach, in der Kulturzeit Iserlohn stelle ich mein Buch von Freundschaft und Wein vor und ich lese weiter. Da er aber als Kopfmensch dachte und wahrnahm, fehlte es ihm an der Fähigkeit, diese Zusammenhänge zu erkennen. Er war dazu verdammt, sein Fühlen nie verstehen und durch sein Handeln ergänzen zu können. So kam es natürlich, dass Hans sich von seinen Freunden, die er stets suchte und auf deren Spuren er zu wandeln bestrebt war, auf bitterste Art und Weise enttäuscht wurde. Scheinbar. Denn so weiß ich heute, da ich in diesen ruhigen Minuten diese Zeilen aufschreibe, hat er das Handeln und das Denken der Herzmenschen nie wirklich verstehen können. Und es wäre töricht zu glauben, dass ihm der rechte Wille dazu gefehlt hätte. Ebenso schickt es sich keinesfalls zu denken, ihm fehle der Glaube daran. Wir alle können eben nur sehen, wenn wir Augen haben, hören, wenn wir Ohren haben und verstehen, wenn wir die richtige Sprache sprechen. So sah er sich stets enttäuscht von denen, denen er nah sein wollte. Dabei trifft ihn keine tatsächliche Schuld, denn in Wahrheit ist er der vom Leben Betrogene, der um sein Schicksal gebrachte, die arme Seele, die im gefährlichen Maße zwischen Kopf und Herz lebt. Hans war nun auch mein Freund. Ich erkannte ihn zugegebenermaßen nicht sofort als Kopfmensch, nahm ihn offenen Herzens an, begegnete ihm vorurteilsfrei und nahm ihn hin, so wie er war. An den vielen Abenden mit Gesprächen, die wir hatten, den Momenten der Begegnung, des Austauschs und der gegenseitigen Offenbarung lernte ich mehr und mehr das Schicksal meines jungen Freundes kennen. Er berichtete von seinem Leid, von Freunden, die sich in der Stunde seiner Not abgewandt hatten, die ihn allein zurückgelassen hatten am Rand des gemeinsamen Weges. Er erzählte voller Enttäuschung von Menschen, die ihn angesichts seines Leidens fallen ließen. Und ich saß da, hörte, staunte, litt, verteufelte und schloss ihn in meine Arme, um ihm am Ende Trost zu schenken. Doch verstand ich damals noch nicht, konnte noch nicht die Unterschiede zwischen den Kopf- und Herzmenschen auseinanderhalten. Dazu fehlte es mir als Herzmensch an der Gabe zu begreifen, was mit jenen Herzmenschen geschah, die Hans enttäuschten und die ich im Augenblick des Zusammenseins mit meinem Freunde verfluchte. Und heute, da ich meinen Freund Hans selbst auf eine unwiederbringliche Art und Weise verloren habe, weiß ich, dass ich wohl Unrecht getan habe an meinen Mitbrüdern, den Herzmenschen. Denn Hans hatte diese eine wichtige Tugend nicht, vielleicht die einzige Tugend, die ihm fehlte, um sein schweres Schicksal in wunderbares Glück zu wandeln. Er konnte Zeit seines Lebens nicht verzeihen. Er konnte Geschehenes nicht vergeben und konnte Gesagtes und Getanes nicht ungeschehen heißen. Und so musste ich ihn am Ende ebenso enttäuschen, wie all die Brüder vor mir es auch getan hatten. Ich habe mich eingereiht in die Sammlung jener Herzmenschen, die ihn verraten haben, die sich schuldig gemacht haben an einem Freund. Er war genau genommen der härteste aller Richter, die ich in meinem Leben getroffen habe. Einer, der niemals vergaß und vergab, der niemals etwas verzieh und der nach allem, was passiert war, einen unüberwindbaren Graben um sich zog. Sicher, wer einmal sehend war, wer einmal gehört hat, wer einmal eine Wahrheit, die es ja nicht tatsächlich gibt, wahrgenommen hat, lässt nur schwerlich davon ab. Genau genommen gibt es nicht mal einen einzigen rationalen Grund, einem Menschen, der einen enttäuscht hat, ein zweites Mal zu vertrauen, ihm zu vergeben oder das Geschehene als ungeschehen zu betrachten. Es sei denn, man glaubt an den Menschen selbst. Manchen fehlt es vielleicht an dem notwendigen Maß an Kritikfähigkeit, an Selbstreflexion und an Demut gegenüber den Menschen, die durch ihr Handeln nun einmal auffallen. Wahrscheinlich wäre es manchem eine Hilfe, könnte er hineinschauen in den anderen, um zu sehen, aus welcher Ratlosigkeit sein Handeln entstanden ist oder wie schwer der eine oder andere an seiner Reue zu tragen hat. Mancher sollte sehen oder mitfühlen können an der inneren Not des anderen, um zu erkennen, dass der richtige Weg nicht immer frei ist. Und was ist schon richtig? Was ist wahr? Wer will so viel Hochmut aufbringen, um von sich zu behaupten, er könne den einen rechten Weg herausrufen? Allein das wäre schon der falsche Weg. Und wenn ich nun meine Gedanken erneut betrachte, dann spüre ich mehr denn je den Wunsch, Klarheit in mein Denken zu bringen. Und ich spüre, dass ich auch zwischen diesen Welten lebe, zwischen Herz und Kopf. Wahrscheinlich hat es das Schicksal aber besser mit mir gemeint. Vielleicht sollte ich mich bei diesem Schicksal bedanken. Sollte ich in Gedenken an meinen Freund Hans froh sein um meine eigenen Anlagen und Erfahrungen. Ich als Herzmensch kann lieben, kann Liebe vorbehaltlos empfangen, kann fühlen mit dem Herzen, ebenso wie Hans. Dennoch denke ich oft wie Hans, der Kopfmensch. Das macht uns einander ähnlich. Im Gegensatz zum Kopfmenschen aber handle ich wie ein Herzmensch. Das Handeln ist die äußere Substanz des Menschen. Hier zeigt sich einzig, ob du Kopf- oder Herzmensch bist. Tanja Hubach, Martin Robran und ich spielen Ihnen jetzt das Lied Auf der Straße der großen Straße von Hermann von Fehn. In der Kulturzeit Iserlohn geht es heute um Literatur. Ich stelle mein Buch vor von Freundschaft und Wein. Mein Name ist Sascha Hubach. Im Verlauf der Sendung hatte ich bereits berichtet, dass die Freundschaft oder das Freundschaftsbild der beiden Protagonisten nicht ungetrübt bleibt. Und hier möchte ich gerne nochmal eine Passage vorlesen. Hage und ich waren schon immer Menschen gewesen, die verschiedener nicht hätten sein können. Ich selbst war ein lebenslustiger, einfacher Mensch mit der Liebe zur Poesie, zu Geschichten und Gleichnissen, zu Bildern und der Kunst. Hage hingegen war ein nüchterner, kluger Geschäftsmann, dem man kaum ein ehrliches und offenes Lachen entlocken konnte. Stattdessen gab es bei ihm ein nicht ganz ehrliches Grinsen. Nicht, dass er es nicht ernst damit gemeint hätte, nein, er vermochte seine Gefühle nicht offen und ehrlich und geradeaus zu zeigen. Ein wenig verklemmt vielleicht, ein bisschen argwöhnisch und dabei ganz und gar voller Hochmut und Arroganz. Hatte er doch kaum ein Gespräch ausgelassen, in dem er nicht seine Meinung als allgemeingültig deklariert hätte. Hatte es mit ihm doch kaum einen Disput gegeben, in dem er einmal klein beigegeben hätte und in dem sein Gegenüber das Gefühl hätte bekommen können, er denke zuweilen über dieses oder jene andere Argument seines Mitstreiters nach, um daraus ein weiteres, feineres und tieferes Bild entwickeln zu können. Und genau hier lag sein tatsächliches Problem. Er ging in jede Situation mit Scheuklappen, die ihm nur seine eigene Sicht offen ließen, die ihn in den Mittelpunkt seiner eigenen Anschauung stellten, was ihn zuletzt kopfschüttelnd dastehen ließ über die Uneinsichtigkeit seines Gegenübers. Er war durch und durch ein Egozentriker, ohne das gewisse und durchaus gesunde Maß an Selbstkritik und Zweifel. Dennoch war in der Vergangenheit etwas da gewesen, das uns zusammengeführt hatte, das ungleiche Paar, die beiden Freunde, die die Nacht damit verbrachten, zu debattieren und zu diskutieren. Die sangen und lachten, jeder auf seine Art und Weise. In diesen Tagen in Frankfurt wurde mir der Unterschied zwischen uns beiden ganz deutlich und mir wurde auch klar, wie diese gemeinsame und innige Vergangenheit zustande gekommen war. Hage und ich hatten ähnliche Ziele, die wir auf unsere jeweilige Art formulierten und verfolgten. Ich erzählte in Bildern und Versen, Hage sprach eher in nüchternem Amtsdeutsch mit Gesellschaftsfloskeln klar und deutlich, immer zielgerichtet und auf den Punkt gebracht, situationsbedingt wie auch allgemeingültig. Es klang manchmal so wunderbar und man glaubte fast, es sei Weisheit, die ihn manch großes Wort so nüchtern aussprechen ließ. Sie hörten Auszüge aus meinem Buch Von Freundschaft und Wein, erschienen im Buxor Verlag. Wir spielen das Lied Sommer von Reinhard May.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir eine Freude, Ihnen von mir und meinem neuen Buch zu erzählen und Sie an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Es war mir auch ein Vergnügen, mit meiner Frau Tanja und meinem Freund Martin Robran die Lieder für diese Sendung, also für Sie, einzuspielen. Wir haben, wie Sie vielleicht gehört haben, unterschiedlichste Instrumente benutzt, verschiedene Gitarren, aber auch eine Bouzouki war im Spiel und auch mit der Waldzither haben wir den Gesang begleitet. Ich hoffe, Sie hatten ebenfalls Vergnügen daran. Mir ist natürlich bewusst, dass es weder Herzmenschen noch Kopfmenschen als solche, also in ihrer Ausschließlichkeit gibt. Jeder von uns trägt einen Teil beider Charaktere in sich. Leider haben wir nicht immer die Freiheit und die Möglichkeit zu entscheiden, wie wir unseren Mitmenschen begegnen, wie wir Zuneigung zeigen und empfangen, wie wir verzeihen und verstehen. Denn keiner von uns kann aus seiner Haut. Aber es steht jedem von uns frei, an sich zu arbeiten, um den Menschen, die wir lieben und die uns lieben, mehr Herzmensch zu sein als Kopfmensch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. In weitere Informationen zu dem Buch oder zu dieser Sendung können Sie im Internet auf der Seite www.radio-iserlohn.de finden. Die Sendung wird auch nochmal zu finden sein unter nrwischen.de. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen guten Abend. Herzlich grüßt Sie, Ihr Sascha Hupach.